Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Es ist eine Ausbildung im Hochsicherheitstrakt und vieles davon streng geheim. Der Bundesnachrichtendienst bietet einen neuen Studiengang für Geheimdienstler an. Das ist ein Thema bei uns. Außerdem reden wir über Geld. Geld, das sich immer weniger Studierende vom Staat und den Banken leihen, um ihr Studium zu finanzieren. Und wir lassen uns von Kölner Gymnasiasten mal vorrechnen, was so ein Abiball eigentlich kostet. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Es gibt immer mehr Studierende an den Hochschulen, aber immer weniger bekommen BAföG. Allein in der Zeit von 2013 bis 2017, also in einem Zeitraum von 4 Jahren, hat die Zahl der Geförderten um knapp 180.000 abgenommen. Einen ähnlichen Trend beobachtet auch das Zentrum für Hochschulentwicklung, kurz CHE, bei den Studienkrediten. So sank die Zahl der neuen Verträge in den letzten 5 Jahren um 20.000. Über die Gründe für diesen Trend reden wir mit Ulrich Müller vom CHE. Er hat sich die Entwicklung und die Qualität der Studienkredite in einer aktuellen Studie genauer angeschaut. Guten Tag, Herr Müller.
Guten Tag, Frau Brinkmann. Grüß Sie.
Weniger BAföG-Empfänger, weniger Studienkredite. Wie ist der Rückgang bei diesen zwei Formen der Studienfinanzierung zu erklären? Gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, ich denke schon. Das ist schon auffällig, dass beide Finanzierungsinstrumente, und das sind ja die beiden bedeutsamsten eigentlich, die für die Studierenden hier nutzen in Deutschland, seit ungefähr 2013, 2014 spätestens deutlich rapide absinken. Also gerade bei Studienkrediten kann man sagen, das ist wirklich in 5 Jahren um ein Drittel zurückgegangen, was die Neuverträge angeht. Die gute Botschaft könnte man so freundlich formulieren, die Studierenden brauchen es einfach nicht. Beim Studienkredit bin ich ja gar nicht so traurig, dass die Zahlen da sinken. Das ist erstmal okay, weil das für mich heißt, die Studierenden kommen offenkundig irgendwie durch. Wenn man es sachlicher formuliert, aufgrund der aktuellen guten Konjunktur scheint es so zu sein, dass seit einigen Jahren zunehmend die Studierenden entweder gute Studierendenjobs finden. Da sagen die Erhebungen, Sozialerhebungen, dass ja über 2/3 der Studierenden auch im laufenden Semester arbeiten. Oder Variante 2, dass die Eltern eben auch aufgrund der guten Konjunktur offenkundig einfach derzeit genug Geld haben, ihre Kinder da auch zu unterstützen finanziell.
Könnte es nicht aber auch ein Hinweis darauf sein, dass immer weniger Studierende aus eher ärmeren Familien studieren, also die sich gar nicht trauen, eine solche Schuldenlast auf sich zu nehmen?
Es ist absolut korrekt, dass bildungsfernere Schichten oder Studieninteressierte aus nicht-akademischen Herkunftshaushalten eher eine Schuldenaversion haben. Also die haben Angst, sich zu verschulden. Das ist so. Und in der Tat kann man auch beobachten, das zeigt ja der Bildungstrichter, der sogenannte Bildungstrichter recht eindeutig. Es hat sich nicht verbessert, die Chancengerechtigkeit an deutschen Hochschulen. Derzeit ist es so, dass von 100 Kindern von Akademikern ungefähr 79 in der Hochschule landen und von 100 Kindern von Nicht-Akademiker-Familien nur 27. Also, und dieses Verhältnis hat sich in den letzten Jahren eher verschlechtert. Und man sagen muss, das ist eigentlich ein No-Go, das geht gar nicht. Das mit der Verschuldensangst schlägt ein Stück weit natürlich auf das BAföG zu. Die Hälfte ist, wie gesagt, auch nur geliehenes Geld, aber zinsfrei und mit ewig langen Rückzahlungsfristen. Dennoch sehe ich hier eine Gefahr, die auf uns verstärkt zukommen könnte in Zukunft. Weil selbst wenn man jetzt sagt, okay, es ist doch gar nicht so schlecht, dass die Studierenden ohne Studienkredit ihr Studium hinkriegen, das ist derzeit so, weil die Konjunktur gut ist. Wenn sich die Konjunktur eintrüben sollte, wird das vor allem auf den Rücken derjenigen landen oder abgetragen werden, die eben nicht familiär so gesegnet sind, dass sie einfach so studieren können, was sie wollen und solange sie wollen.
Nun haben Sie ja mal am Anfang gesagt, Herr Müller, das sei erstmal ein ganz guter Trend, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, weil die Studierenden ja offensichtlich weniger auf Studienkredite finanziell angewiesen sind. Aber wenn Sie dann gleichzeitig wieder einen Zusammenhang herstellen auf meine Frage, ob das dann vielleicht halt auch darin begründet liegt, dass weniger Kinder aus ärmeren Familien studieren, dann ist das doch eigentlich keine gute Entwicklung.
Es ist schon eine gute, also keine Entwicklung, die mich traurig stimmt, dass weniger Studienkredite in Anspruch genommen werden. Ich beziehe das vor allem auf das Problem auf das BAföG. BAföG ist eigentlich das Finanzierungsinstrument staatlicherseits in Deutschland, was Signale setzen soll, ganz zugespitzt, ein Studium lohnt sich und BAföG macht den Weg frei. Und dieses Signal wird immer weniger deutlich, kommt immer weniger an, deswegen auch die rückgehenden Zahlen. Teilweise, das finde ich wirklich, ist ein Alarmsignal, stellen Studierende, die eigentlich am BAföG Anspruch hätten, überhaupt keinen Antrag mehr, weil sie entweder gar nicht wissen, dass es BAföG gibt oder dass sie diesen Anspruch haben oder weil sie den Verwaltungsaufwand scheuen oder aus welchen Gründen auch immer. Die Hochschulwelt hat sich weiterentwickelt. Die Lebensrealität der Studierenden hat sich weiterentwickelt. Und BAföG hinkt da völlig hinterher und hält noch fest an so einem Konzept von Normstudenten, was einfach nicht mehr gilt. Das erklärte da diesen Rückgang. Und das ist für mich der Punkt, wo man ran muss. Man muss BAföG reformieren, wieder zeitgemäß machen. Studienkredite sind immer nur der letzte Stopfen in der Not, solange es andere Finanzierungsinstrumente gibt, sind die immer vorzuziehen.
Lassen Sie uns über diesen Stopfen in der Not auch noch mal kurz reden, in der Form, dass Sie noch mal beschreiben, wie sich die Qualität verändert hat dieser Studienkredite. Also wie seriös sind die Anbieter auf dem Markt?
Also es gibt, das kann ich beruhigend sagen, keine richtig schwarzen Schafe, zumindest nicht von den Angeboten seriöser Anbieter, die wir im Test abgebildet haben. Also der CAE-Studienkredittest hat um die 49 Angebote getestet. Die sind alle gangbar, nicht für jeden ideal. Es gibt verschiedene Schwerpunkte, sage ich mal, ob man mehr ins Ausland gehen will oder eine Weiterbildung, die sehr teuer ist, finanzieren will, ob man Studienbeiträge finanzieren will an einer privaten Hochschule oder. Da gibt es verschiedene Angebote, die für verschiedene Zielgruppen geeignet sind. Kein Angebot davon ist wirklich so, dass man sagt, Vorsicht, das geht gar nicht.
Sagt Ulrich Müller, der beim CAE, dem Zentrum für Hochschulentwicklung, Studienkredite getestet hat und dabei auch einen starken Rückgang bei der Nachfrage nach Studienkrediten festgestellt hat. Vielen Dank, Herr Müller.
Ich danke Ihnen.
Auch bei unserem nächsten Thema geht's um Geld, um die hohen Summen nämlich, die mittlerweile Abi feiern kosten. Denn die Zeiten, als Schüler und Schülerinnen ihr Zeugnis in der Aula entgegennahmen und dann dort mit Eltern und Lehrern feierten, sind lange vorbei, vielerorts jedenfalls. Es werden ganze Säle gemietet, Salate und das Buffet nicht mehr selbst gemacht. Das Catering muss schließlich vom Feinsten sein und die Garderobe auch. Mehrere Outfits für den Abend sind nichts Ungewöhnliches. Denn nach der gediegenen Zeugnisübergabe im Festsaal geht es anschließend gewissermaßen zur Aftershow-Party. Da kommen auf manche Familien schon mehrere hundert Euro zu. Stefanie Gebert hat sich am Humboldt-Gymnasium in Köln umgehört, wie die Schüler und Schülerinnen dort ihre Abi-Feier vorbereiten und sie kalkuliert haben.
Laura Beesche und Viviane Velos sortieren Glasflaschen in Kisten. Die Getränkereste der letzten Stufenparty sollen für den Sektempfang am Freitag genutzt werden. Dann steht die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse am Humboldt-Gymnasium an. Die beiden Frauen treffen letzte Absprachen.
Um 16 Uhr kommt die Ballons, richtig? 16 Uhr kommt die Frau, pustet die Ballons auf.
Laura Beesche koordiniert für den diesjährigen Abiturjahrgang die Partys. Dazu gehört der große Abiball in der Stadthalle Mülheim. Insgesamt 700 Gäste haben hier Platz. Kostenpunkt rund 24.000 Euro. Das Geld soll über die Eintrittskarten wieder reinkommen. Pro Ticket müssen Gäste 40 Euro zahlen. Die Getränke werden extra abgerechnet. Ein ordentlicher Batzen Geld. Das war allen Schülern bewusst, sagt Laura Beesche.
Wir wussten ja selbst, dass viele von uns große Familien haben. Es sollen natürlich möglichst alle von den Familien mitkommen. Wir sind aber auch eine sehr große Stufe. Das heißt, wir brauchen trotzdem einen großen Raum. Und auch wollten wir etwas Schönes haben. Und es ist natürlich dann schwierig, das Mittelding zu finden und beides zu kombinieren.
Um die Kosten zu decken, hat der diesjährige Abi-Jahrgang in den vergangenen Monaten mehrere Schulpartys organisiert und mit Kuchen und Waffelverkauf Geld eingesammelt, erzählt Laura Beesche weiter. Der Erlös soll in die Aftershow-Party fließen. Damit geht das Feiern nach dem offiziellen Abiball weiter, ohne Eltern und Lehrer. Es wird aber in eine andere Location gewechselt und die kostet wieder Geld. Ähnliches plant der Jahrgang, der 2020 seinen Abschluss feiert. Der hat sich von den jetzigen Abiturienten Tipps geholt, wie man mit den Saaleigentümern verhandelt, denn gefeiert wird in den Satori-Sälen und die sind teuer. Allerdings gab es im Vorfeld viele Diskussionen, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist, erzählt Schulsprecherin Viviane Velos.
Ich glaube, man möchte damit auch so ein bisschen angeben können. Also sowas wie, ja, mein Abiball war das Beste, was in meinem Leben jemals passiert ist. Ich weiß, dass bei mir in der Stufe zum Beispiel 50% ist es ziemlich egal, wie der Abend ist. Also natürlich, er soll schön sein, aber er muss nicht prunkvoll und übertrieben sein. Und die andere Hälfte möchte halt wirklich den schönsten Abend ihres Lebens erleben. So.
Diese Einschätzung teilt Stefanie Ruffen, Schulpflegschaftsvorsitzende am Humboldt-Gymnasium und Mutter eines Abiturienten.
Ich habe immer den Eindruck, das kommt so ein bisschen aus Amerika, schwappt das rüber, diese Highschool-Bälle, die jeder im Fernsehen sieht und die man so toll findet. Und letztendlich beugt man sich dann ein Stück weit den Wünschen der Kinder.
Damit die Wünsche in Erfüllung gehen, übernimmt Stefanie Ruffen auch die Bürgschaft für die Saalkosten in diesem Jahr, gemeinsam mit 5 weiteren Eltern. Zur Saalmiete muss nämlich noch das Jahrbuch gekauft werden. Und natürlich sollen die Abiturienten auch festlich gekleidet und ausstaffiert sein. Da können gerne noch mal mehrere hundert Euro für Kleider und Schuhe fällig werden, berichtet Michael Wittger-Jehlen aus Erfahrung. Der stellvertretende Schulleiter am Humboldt-Gymnasium sieht diese Entwicklung kritisch, macht aber auch einen Gegentrend aus.
Weil auch die jungen Leute kritischer geworden sind und deutlich sehen, dass der Aufwand, der da betrieben wird, in keiner Relation zu dem steht, was dieser Abiball eigentlich ursprünglich ausrichten sollte.
Es gäbe inzwischen wieder Jahrgänge, die abgespeckter und an der Schule feiern wollten, erzählt der Schulleiter. Bisher sei das jedoch am Platzmangel gescheitert. Und für Zelte seien die Sicherheitsauflagen der Stadt zu groß. Eine Kehrtwende mag Dieter Kohnen von der Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen nicht ausmachen und spricht von hoffnungsvollen Einzelfällen. Er beobachtet insgesamt, dass die Kosten für die Abiturfeiern in den letzten Jahren weiter explodierten. Mancherorts müssten Familien 4-stellige Summen aufbringen. Das grenzt Eltern mit kleinem Geldbeutel aus. Einige wünschen sich mehr Einfluss der Schulen auf den Umfang der Feierlichkeiten. Das weist der Kölner Schulleiter Wittger-Jehlen allerdings vehement zurück.
Weil es eben eine private Veranstaltung ist der Schülerinnen und Schülern, habe ich da als Schulleiter überhaupt nichts zu sagen.
Teure Abi-Feiern, auch Thema am Samstag im Wochenendjournal ab 9.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Wenig Grund zum Feiern gibt es übrigens für einige Abiturienten in Frankreich. 12 Schüler wurden dort wegen möglichen Betrugs beim Mathe-Abi festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Prüfungsaufgaben in sozialen Medien verbreitet zu haben. Betrug bei den harten Tests kann in Frankreich mit Gefängnis und hohen Geldstrafen geahndet werden. Spion werden per Studium. In Großbritannien und in den USA gibt es schon seit vielen Jahren die Möglichkeiten, Intelligence zu studieren, etwa am King's College in London. Vor 4 Jahren ist dann im Kanzleramt die Erkenntnis gereift, dass auch deutsche Spione eine bessere Ausbildung vertragen könnten. Seit Anfang Juli gibt es ein entsprechendes Studienangebot in dem hochgesicherten Neubau des Bundesnachrichtendienstes in Berlin. Gestern wurde dort in einer Feierstunde dieser Studiengang eröffnet. Isabel Reifenrath war dabei und hatte auch Gelegenheit, mit einer der insgesamt 50 Studierenden zu sprechen.
Dunkelbraune Haare, eher klein. Luise Wegener sieht aus wie eine nette 30-Jährige aus der Nachbarschaft. Sie sitzt bei der Eröffnungsfeier mit Pferdeschwanz und Blazer in einer der vorderen Reihen. Dass sie schon 10 Jahre lang für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet hat, würde man nicht unbedingt vermuten.
Ich bin Diplom-Spionin. Vor knapp 10 Jahren habe ich da 3 Jahre studiert.
An der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Luise Wegener ist nicht ihr richtiger Name.
Ich habe auch noch einen echten, meinen eigenen, und den behalte ich aber für mich.
Sie war bereits operativ tätig in der Terrorismusbekämpfung, auch im Ausland. Agentin wollte sie immer schon werden, sagt sie. Durch den Master hofft sie, in den höheren Dienst zu kommen.
Ich lerne das, was ich auch später für meine Arbeit brauche, also eine tatsächliche Toolbox, die ich dann auch anwenden kann. Die ist sehr praktischer Natur. Also da geht es um Analysetechniken, es geht auch um Befragungssituationen, es gibt psychologische Anteile, die dort besprochen werden, aber eben auch großen theoretischen Überbau, also Themen, die so das Zusammenleben zwischen Nachrichtendiensten und Gesellschaft widerspiegeln und hinterfragen.
Vor 4 Jahren hat das Bundeskanzleramt entschieden, den Studiengang ins Leben zu rufen. Neue Professuren sind entstanden, die es so vorher in Deutschland nicht gab. Terrorismusforschung zum Beispiel und Intelligent Analysis. Der Chef des Bundeskanzleramtes, Helge Braun, hofft, dass die Nachrichtendienste so auch langfristig leichter Personal finden und sich besser aufstellen können.
Wir bilden ja auch selber aus an der Hochschule des Bundes und haben jetzt mit dem Masterstudiengang auch entsprechende Aufstiegsmöglichkeiten. Das macht sicherlich auch diese Werdegänge noch mal attraktiver.
Nach dem NSU-Skandal will man die Behörden außerdem besser vernetzen. Die neuen Führungskräfte sensibilisieren für ihre rechtlichen Grenzen, ihnen gemeinsame Werte vermitteln. Im Alltag der Nachrichtendienste sei keine Zeit für langfristige Analysen, sagt der Studiengangsleiter Professor Jan-Hendrik Dietrich.
Da gab es über eine lange Zeit keine wissenschaftliche Expertise oder nur am Rande. Jetzt können wir in Deutschland auch eine Expertise anbieten, also beispielsweise dem Parlament, beispielsweise den Ressorts, beispielsweise der Zivilgesellschaft. Und das ist ein sehr, sehr großer Fortschritt. In Deutschland wird sich der Diskurs in den Fachgemeinschaften dadurch erheblich verändern.
Mehr als die Hälfte der neuen Masterstudierenden sind Bundeswehrsoldaten. Aber gerade der Bundesnachrichtendienst fördere auch immer mehr Frauen, sagt Luise Wegner. Sie ist gespannt darauf, wie ihre Kommilitonen auf den BND blicken.
Ich bin auch gespannt darauf, ob ich vielleicht nach dem Studium mein eigenes nachrichtendienstliches Bild überdenke, ob ich zu einer anderen Einschätzung komme.
In Großbritannien kann man schon lange Intelligence studieren. Der ehemalige britische Nachrichtendienstchef Sir David Ormond ist Professor am King's College in London. Er hat bei der Entwicklung des neuen Studiengangs geholfen. Er kritisiert die europäischen Nachrichtendienste. Sie seien für die nationale Sicherheit verantwortlich, aber noch nicht ausreichend gerüstet im Umgang mit neuen Technologien. Er sieht vor allem Cyberangriffe aus Russland als Bedrohung. Auch deshalb sei jetzt genau der richtige Zeitpunkt für den neuen Master.
How are we training the intelligence officers of the future?
Wir müssen uns fragen, wie wir den Agentennachwuchs ausbilden wollen. Mitarbeiter der Nachrichtendienste jetzt zusammenzubringen mit Bundeswehrsoldaten, scheint mir genau der richtige Zeitpunkt.
Seems to me a very good time.
Luise Wegener reizen neue Herausforderungen. Ihr Job sei bedeutend, sagt sie, und sie bekäme Einblicke und Eindrücke, die einmalig seien. Leider aber auch top secret.
Es war keine ganz unumstrittene Entscheidung, aber es herrschte doch große Freude in NRW auch, denn das neue Batterieforschungszentrum kommt nach Münster. Das soll dem Hochschulstandort beim Zukunftsthema Elektromobilität Aufschwung verleihen. Doch wie sieht es ganz praktisch mit der Förderung von Elektroautos an den Hochschulen aus? Kai Rüßberg hat sich gewissermaßen im Selbstversuch ins aufgeladene Elektroauto gesetzt und ist ins Ruhrgebiet gefahren, um dort an den Hochschulen aufzutanken.
Erster Halt mit dem Elektroauto Dortmund. Die Technische Universität und die Fachhochschule haben zusammen fast 50.000 Studierende. Im Osten des Campus leuchten die gewaltigen Solarpaneele an den Wänden des Kraftwerks. Rundherum sind tausende Parkplätze, doch keine Ladesäule in Sicht. Ich suche Hilfe bei Studenten.
Ich bin ja erstmal hier hingefahren, weil ich dachte, riesen Parkplatz, hier stehen mehrere tausend Autos.
Nee, hier befindet sich keiner.
Macht doch hier Sinn, oder?
Auf jeden Fall macht Sinn. Macht Sinn. Wäre logisch. War nichts. Ja.
In der Fakultät Raumplanung gibt es gleich zwei Lehrstühle, die sich mit Verkehrsplanung und Altersmobilität beschäftigen. Die Elektrotechniker entwickeln intelligente Energieversorgung. Bei den Wirtschaftswissenschaften forschen die Techniksoziologen zur Mobilität der Zukunft. Aber auf dem ganzen Campus nur eine einzige Ladesäule für E-Autos. Die eine Steckdose ist belegt, vor der anderen steht ein Benziner.
Sie wissen, wo Sie parken?
Ich weiß, Elektrofahrzeug. Ich musste leider schnell kopieren, deswegen. Also das sind ja mega große Uni hier, die müssten ja schon mehr hier anbringen.
Vor allem, wo die Uni selber an dem Thema forscht, ne?
Ja, das stimmt. Sinnvoll wäre es schon, aber wie gesagt, Elektroautomobilität, ein großes Thema, aber Deutschland liegt da ganz weit hinten momentan.
Nächster Versuch. Das Technologiezentrum ist nicht weit. Gerade hier muss es doch Strom für die Spitze der technologischen Forschung geben.
Wissen Sie, wo ich für mein Elektroauto da drüben eine Ladesäule hier finde? Technologiezentrum, dachte ich, muss was geben. Viele Technikfirmen.
Nicht, dass ich wüsste, also nichts Bekanntes hier in der Nähe.
Parkplätze an der Uni vielleicht, sind da welche?
Ich war da, nichts gesehen. Okay. Tausende Autos.
Eine gute Frage. Wüsste ich jetzt nicht, wo hier E-Ladestationen sind direkt.
Weiter geht es mit dem Elektroauto nach Bochum. Zum Glück ist die Batterie noch zu 75% gefüllt. An der Hochschule Bochum gibt es den ersten Lehrstuhl für Elektromobilität. Und heute wird ein Auto vorgestellt, das sich selbst auflädt. Ein Solarcar.
Parkplätze haben Sie da vorne, nicht von den Mütchen.
An der Einfahrt steht ein Student und weist die Parkplätze zu.
Können Sie mir sagen, wo ich Strom für das Auto kriege?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Da haben wir jetzt keine Steckdosen.
Auf dem Campus steht heute eine große Bühne. Hunderte Gäste. Der Rektor lobt die Innovationskraft der Forschung.
Und deshalb ist dieses Projekt für unsere Hochschule so wegweisend. Denn in diesen hochinnovativen Feldern entstehen tatsächlich spannende neue Arbeitsgebiete.
Doch auch Rektor Jürgen Bock kann mir momentan keinen Autostrom anbieten.
Wir haben 4 Elektrosäulen. 2 stehen im Eingangsbereich, die sind aber
weil ich das weiß, weil ich da gerade auch tanke, sind die belegt. Und wir haben hier vorne auch noch zwei Tanksäulen. Die mussten wir aber leider abklemmen, weil es da im Moment noch Versorgungsprobleme gibt. Ansonsten haben wir vier Säulen hier an der Hochschule.
Okay, vier Säulen, aber zwei abgeschaltet und zwei dauerbelegt. Und der Rektor sieht ein, dass dies kein gutes Bild auf den Forschungsstandort abgibt.
Das ist paradox und deshalb ist es ein Forschungsthema, mit dem wir uns beschäftigen im Bereich angewandter Forschung. Wir haben eine Stiftungsprofessur und die beschäftigt sich mit dem Thema Ladeinfrastruktur und wir hoffen, dass wir da einen kleinen Beitrag leisten können. Aber Sie haben vollkommen recht, wenn man auf der einen Seite Elektrofahrzeuge propagiert, aber nicht die Ladeinfrastruktur hat, dann ist das ein Widerspruch in sich.
An der benachbarten, viel größeren Ruhr-Universität steht genau eine Ladesäule, die in öffentlichen Verzeichnissen eingetragen ist. Aber sie ist dauerhaft stillgelegt. Die zusätzlichen drei Ladeplätze der Verwaltung sind für eigene Elektroautos reserviert. Kein Strom für mehr als 60.000 Studierende, Mitarbeiter und Besucher, die hier täglich sich stundenlang aufhalten. Axel Schäfer, langjähriger Bundestagsabgeordneter der SPD, wundert sich.
Ja, das war für mich überraschend. Wir haben mehrere Projekte in Bochum, wo auch mit Bundesmitteln genau die Ladestationen gefördert werden. Da muss sich auch etwas ändern.
Zur A43 dann.
Nächster Stopp Recklinghausen. Die Fahrt zum Campus der Westfälischen Hochschule ist aber vergeblich. Dort gibt es zwar den Lehrstuhl für die Grundlagen der Automobilwirtschaft, doch keinen Autostrom. Auf dem Campus in Gelsenkirchen hingegen sind Steckdosen installiert, aber wieder nur für Dienstfahrzeuge.
Fahren Sie auf der markierten Route.
Auf der Weiterfahrt Richtung Essen nähert sich die Ladeanzeige im Auto der 50%-Marke. Und hier habe ich Glück. Es gibt zwei Säulen mit vier Ladepunkten, endlich Strom. Insgesamt aber ist das Laden an den Hotspots der Forschung zur Zukunftsmobilität eher ein Wagnis. Bestätigt auch der Rektor der Hochschule Bochum, Jürgen Bock.
Also ich glaube, dass an der Stelle wirklich noch enorm viel Luft nach oben ist und dass die Konzepte, die es gibt, auch noch nicht so richtig miteinander abgestimmt sind. Gerade wir als Hochschule müssten eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen.
In Corso Kunst und Pop gibt es gleich einen Ausblick auf das Festival Kosmos Chemnitz. Wir bleiben mehr. Am Mikrofon dieser Sendung von Campus und Karriere, nämlich war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.